Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und wir schauen uns heute an, wie man mit der Art des weiblichen Arbeitens unter Anführungszeichen vielleicht sogar die Welt retten kann. Ja, das klingt ein bisschen sehr übertrieben und ich glaube auch nicht ganz daran, aber es gibt eine spannende Gästin, die davon überzeugt ist. Sie ist Autorin und Journalistin, die auch dreifache Mutter ist und sie hat sich mit Female Working ganz intensiv auseinandergesetzt und deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute da ist und sagt Hallo und herzlich willkommen, Veronika Fischer.
Vielen Dank.
Liebe Veronika, lass uns gleich quasi kalt ins Thema starten. Was ist denn Female Working überhaupt?
Ja, du hast jetzt schon hoch angepriesen. Ich weiß nicht, ob man da ein aber ich denke, so ist ein Einstieg. Ja, ich habe mir einfach überlegt, wie die Arbeitswelt sein könnte und sein sollte und bin darauf gestoßen, dass einfach das Patriarchat die Arbeitswelt auch mitgeprägt hat und ja, sie für Männer gemacht ist und wir Frauen jetzt in den letzten Jahren natürlich aufgeholt haben, aber uns in diesen Strukturen bewegen, die einfach hauptsächlich von Männern designt wurden. Und dann habe ich mir überlegt, wie Arbeit denn sein könnte, wenn wir Frauen so arbeiten könnten, wie es für uns gut ist. Und bin da auf ganz viele Qualitäten gestoßen, ja, die man hauptsächlich so im Care-Bereich findet und die einfach abgewertet sind durch das patriarchale System und die als weibliche Eigenschaften oder Qualitäten bezeichnet werden, was sie natürlich nicht sind. Es gilt für alle Menschen, aber sie werden eben so gelabelt und dadurch erfahren sie eine große Abwertung immer noch. Ja, und das fand ich spannend zu gucken, was passiert, wenn wir die auch ins Business holen. Und habe auch ganz viele positive Beispiele in der Arbeitswelt gefunden, in denen das schon passiert. Ja, und Inspiration gefunden, wie Arbeit einfach anders aussehen kann und entspannter und besser funktionieren kann.
Ja, du hast jetzt schon einiges angesprochen, also die Inspiration, ich glaube, die können wir ja eh alle ganz gut brauchen und andererseits sozusagen, was ist der Status quo und wie Frauen arbeiten, das wissen natürlich alle, die Mütter haben oder Mütter sind und zwar egal, ob diese Mütter dann noch Vollzeit arbeiten oder nicht, also alle Frauen, die sozusagen auch noch andere Arbeit, nämlich unbezahlte Arbeit zu erledigen haben und das sind quasi alle, sind sehr effizient. Ich kann mich selbst noch erinnern, als ich nach der Geburt meiner Zwillinge wieder in den Beruf zurückkam und ich habe 30 Stunden in 3 Tagen ausgesucht und täglich 10 Stunden gearbeitet und ich habe in dieser Zeit quasi keine Social-Aktivitäten mehr gemacht, nicht so wie früher, wo man vielleicht noch irgendeinen Kaffee getrunken hat, sondern zu sagen, okay, wie kann ich meine Zeit bestmöglich nützen? Und ich glaube, dass dieses System, das Frauen so gut beherrschen, natürlich auch das alte vom Patriarchat gebaute System auch weiter zementiert. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann ist ja ist das sozusagen diese Care-Arbeit, Beziehungsarbeit und Hausarbeit wird da noch befeuert, weil die Beziehungsarbeit wird unterschätzt und wenig wertgeschätzt und vor allem aber nicht bezahlt. Du sagst, alles würde sich ändern, wenn man diese Wertschätzung geben würde. Wie meinst du das? Wie könnte man sich das vorstellen?
Ich würde gar nicht da ansetzen, sondern ich würde es ganz anders aufziehen und einfach sagen, wie können wir gut arbeiten, auch wenn wir diese ganzen unbezahlten Care-Arbeiten zu leisten haben. Also ich glaube davon, dass wir Geld bekommen für Care-Arbeit, sind wir einfach viel zu weit entfernt. Und mich hat es interessiert, wie können wir in dem Setting, das momentan vorherrscht, das Beste rausholen. Und ja, natürlich können wir davon träumen, dass wir Geld für Care-Arbeit bekommen oder dass mehr Anerkennung und Wertschätzung erfährt. Aber in der Realität sieht es eben leider anders aus. Und da war es für mich dann wichtig zu schauen, wie können wir trotz dieser Gegebenheiten ein gutes Arbeiten hinbekommen. Und natürlich braucht es dafür eine Anerkennung von Care-Arbeit, aber es braucht vor allem eine Vereinbarkeit, die momentan überhaupt nicht gegeben ist, finde ich. Also ich finde, Vereinbarkeit ist so eine ganz große Lüge.
Ja, das stimmt. Also vor allem in der Aufteilung der Erwerbsarbeit, wenn einer immer 40 Stunden arbeitet, nämlich der Mann, und erzwungenerweise dann die Frau sozusagen da zurückstecken muss. Der Idealfall wäre vielleicht so 30-30 bei beiden. Aber wenn du sagst, wie können wir unter den herrschenden Rahmenbedingungen denn besser arbeiten, dann lass uns doch dorthin schauen. Was siehst du da? Was sind deine Ideen dazu?
Ja, für mich sind es einfach neue Settings, also dass man sich zum Beispiel neue Räume schafft, in denen man arbeitet. Also ich selber habe 3 Kinder und habe immer gearbeitet, also auch in der Elternzeit habe ich gearbeitet, habe mich da selbstständig gemacht und habe angefangen, dort die ersten Aufträge zu machen bei meinem zweiten Kind, als das zur Welt kam. Ja, und arbeite also seither immer in Begleitung meiner Kinder. Auch heute ist zum Beispiel ein krankes Kind zu Hause. Das heißt, auch heute muss ich irgendwie managen, dass alles unter einen Hut passt. Und ja, ich habe mir meine Settings eben so gemacht, dass das ganz gut funktioniert. Also ich mache zum Beispiel oft Meetings auf einem Spielplatz und nehme die Kids mit. Also vor allem, als die noch kleiner waren, jetzt sind sie, der Jüngste ist 5, das heißt, jetzt sind alle in Betreuungseinrichtungen. Aber so am Anfang, als die Babys noch zu Hause waren, habe ich mich einfach oft an Orten getroffen, die irgendwie kinderfreundlich sind, und dort gearbeitet. Und ja, das war total gut möglich. Und vor allem haben es auch meine Gesprächspartner und Partnerinnen total genossen. Also manche haben dann gesagt, das war jetzt viel schöner, das Meeting mal draußen auf dem Spielplatz zu machen. So hatten wir alle eine Stunde Sonne und frische Luft und ja, so eine andere Umgebung. Weil sonst trifft man sich ja schon meistens zum Arbeiten irgendwo in irgendwelchen Besprechungsräumen oder indoor auf jeden Fall. Und das waren so Dinge, wo ich gemerkt habe, da profitieren eigentlich jetzt alle davon. Einfach nur, weil ein Kind dabei ist und weil dieses Kind nicht aus dem Arbeitskontext rausgestrichen wird. Und am Anfang habe ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich eben versucht, meine Kinder möglichst unsichtbar zu machen und mein Muttersein möglichst unsichtbar zu machen. So zu tun, als gäbe es die nicht, um professionell zu arbeiten. Und damit bin ich ziemlich schnell in so einen Burnout gerannt, weil das einfach nicht praktikabel war. Weil bei drei Kindern ist ständig eines krank. Das heißt, man muss ständig Termine verschieben und braucht einfach eine Flexibilität. Und als ich das dann einfach transparent und offen gehandhabt habe, ging es mir viel besser.
Ja. Ja, das verstehe ich. Und das mit dem Transparentmachen finde ich ganz interessant, weil eigentlich war das ein, wenn es das überhaupt gibt, eine gute Seite der Covid-Pandemie, dass plötzlich es sozusagen fast wie ein Aufruf war, die Kinder, die da hinten herumlaufen oder krabbeln oder was auch immer, nicht immer auf Blurred zu machen, also den Hintergrund zuzulassen, damit man sieht, dass hier auch noch eine andere Art von Arbeit natürlich auch mitgeleistet wird. Ich finde deine Idee oder deine Umsetzung vom Spielplatz in natürlich eine sehr schöne, aber sie ist ähnlich wie, werden wir jemals für Care-Arbeit bezahlt werden, für die allermeisten Frauen total unrealistisch, weil die allermeisten Frauen, die arbeiten, sind nicht, es ist schon Homeoffice eine Gnade für ganz viele Unternehmen. Und also das sind, glaube ich, die Zahl der Erwerbstätigen, die einfach einen Arbeitsplatz aufsuchen als Frau, der an einem Ort ist und dort wird das gearbeitet, die ist einfach riesengroß. Also ich glaube, dass alle Schwierigkeiten, die du hast, wahrscheinlich mit selbstständig sein, aber das ist natürlich genau eine der Freiheiten, zu sagen, genau, und dafür kann ich mich am Spielplatz treffen.
Ja, das stimmt. Aber es gibt natürlich auch viel Spielraum, den man einfach mal nutzen muss und wo man mutig sein muss und das machen muss. Also ich habe zum Beispiel eine Hebamme, die ihr eigenes Kind mitbringt zu den Terminen. Und ja, wo man auch vielleicht am Anfang denkt, das ist jetzt ungewöhnlich, aber was auch total schön ist, wenn einfach noch ein zweites Kind, das dann schon ein bisschen älter ist als das Neugeborene, da mit reinkommt. Und ja, ich denke auch in der Wirtschaft und in Unternehmen gibt es tolle Beispiele, die funktionieren. Also zum Beispiel gibt es hier im Bodenseeraum die Firma VD, die machen Outdoor, also Bekleidung und Rucksäcke für den Bergsport. Und dort hat die Leiterin Antje von Dewitz hat ein System eingeführt, wo ganz viele Menschen ihre Kinder mit zum Arbeitsplatz bringen können, weil es dort einfach in der Firma eine Betreuung gibt.
Ja.
Und solche Modelle sind ja dann auch denkbar. Also es muss ja nicht jetzt Meetings am Spielplatz geben, sondern ja, man kann einfach als Unternehmen sich auch fragen, wie können wir denn unsere Struktur so aufbauen, dass wir familienfreundlich sind, dass es möglich ist, mit Kindern hier zu arbeiten. Und dafür gibt es ja sehr viel Spielraum.
Ein großes Thema in deinem Buch, das ja auch Female Working heißt, by the way, ich glaube, ich habe es noch nicht benannt, dreht sich auch um Erschöpfung. Also so jetzt wieder Realität, Frauen sind erschöpft von all dieser Zwei- und Dreifachbelastung und ich kenne jetzt nur die Zahlen für Österreich, aber die Karenzzeiten von Männern sind so niedrig wie seit 15 Jahren nicht. Das heißt, wir waren sogar schon mal weiter und weil nur 3,3% der Kindergeldbezieher sind eben Bezieher, nämlich Männer. Da gibt es eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2024 vom Institut für Familienforschung. Und da sind wir auch jetzt österreichisch gesprochen EU-weit ganz hinten. Aber diese Erschöpfung, die das zur Folge hat. Du sagst, dass eine Neubewertung von Arbeit und von Female-Arbeit, dass man genau aus dieser Erschöpfung herauskommen könnte. Woran denkst du da? Wie kann das gelingen?
Also für mich war da so ein ganz großer Game-Changer, war das zyklische Arbeiten. Das habe ich, also ich bin jetzt 37, habe das vor 2 Jahren zum ersten Mal gehört, was ich wirklich erschreckend finde, dass man als Frau so lange Zeit sehr wenig über den eigenen Zyklus weiß. Und ja, also wenn man sich die Zykluskurven einfach anschaut, dann gehen die ja in sehr unterschiedliche Richtungen, nach oben und nach unten, und es ist keine gerade Linie. Unsere Arbeitswelt ist aber sehr linear. Und da war mir zum ersten Mal wirklich bewusst, dass das nicht zusammenpassen kann, weil wir Frauen einfach ganz unterschiedliche Stadien haben von Energie und Kraft. Und wenn wir versuchen, einfach jede Woche so einem 9-to-5-Job zu folgen, dann muss es ja früher oder später in eine Erschöpfung führen, weil wir einfach gegen unseren eigenen Körper arbeiten. Und als ich dann angefangen habe, einfach meinen Zyklus bewusster zu behandeln, wahrzunehmen, wo ich gerade bin, bin ich gerade in einer Phase, in der ich wahnsinnig viel Power habe, oder in einer, in der ich eher mehr Rückzug brauche und mehr Pausen brauche, und das dann auch auf meinen Terminkalender umgelegt habe, da bin ich aus der Erschöpfung rausgekommen. Und also in Summe schafft man in einem Monat dann gleich viel, aber arbeitet einfach nicht mehr gegen sich selbst. Und das fand ich total spannend und schön. Und das wird jetzt auch in einigen Unternehmen schon umgesetzt. Und politisch gibt es auch einige Veränderungen, die dorthin gehen. Also das wäre so das Erste, was ich flächendeckend ändern würde, wenn ich könnte.
Mhm. Das zyklische Arbeiten, also du beschreibst es in deinem Buch sozusagen wie 4 Jahreszeiten, also in 4 Wochen. Vielleicht kannst du aber wo ist man jetzt sozusagen von seiner Power her, in welcher Phase? Vielleicht kannst du es trotzdem nochmal ganz kurz beschreiben für alle, die sich vielleicht jetzt auch denken, aha, zyklisches Arbeiten habe ich noch nie gehört. So wie es dir gegangen ist?
Ja, also wir alle kennen ja wahrscheinlich diese Hormonkurven. Das heißt, um den Eisprung rum steigt das Östrogen an. Das ist so ein Hormon, das uns sehr schön sein lässt, sehr powerful. Also die Haut ist schön, die Haare sind schön. Man ist so quasi in dem Glanzstadium seiner selbst. Und wenn der Eisprung vorbei ist und keine Befruchtung stattfindet, dann sinken die Hormone einfach wieder rapide ab. Dann steigt Progesteron an. Und dann setzt irgendwann die Blutung ein. Und ja, also für mich war das so sehr abstrakt, mit diesen Hormonen, mit diesen Begriffen, mit dieser Tabelle zu arbeiten. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich in einem Buch auf diese Bilder der 4 Jahreszeiten gestoßen bin, weil das für mich viel eingängiger ist, mir das damit vorzustellen, wenn man einfach sagt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ja, wenn wir uns das Jahr anschauen, ist ja auch klar, also so ein, zum Beispiel ein Apfelbaum, der steht nicht ständig in der Erntephase, sondern der braucht die Blüte, der braucht den Rückzug, dass alle Blätter runterfallen, der braucht den Winter, um dann wieder in voller Blüte aufzugehen. Und das war für mich auch so eine schöne Metapher einfach, um zu sagen, wir Menschen funktionieren auch so, dass wir unterschiedliche Stadien haben. Und ja, in dieser Metapher ist eben der Sommer dann die Phase um den Eisprung rum, also wo man dann rausgehen kann und in voller Energie ist. Und der Herbst ist dann die PMS-Phase, also kurz vor der Menstruation. Der Winter ist dann die Zeit der Blutung. Und der Frühling ist, wenn wieder die Hormone wieder in Schwung kommen und alles wieder aufblüht und alles wieder nach oben geht. So wie es auch im Frühling ist, da hat man auch wieder so ein Erwachen und so eine Befreiung und will wieder raus. Also von daher stimmt für mich diese Metapher einfach sehr gut.
Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt auch Unternehmen, die das tatsächlich auch anbieten für ihre Mitarbeiterinnen. Kannst du da ein bisschen vielleicht noch was erzählen? Weil ich stelle es mir jetzt nicht so ganz leicht umsetzbar vor, weil das ja bei allen Frauen individuell ist. In welcher Phase ihres Zykluses sind sie gerade? Das kann man ja auch nicht über einen Kamm scheren.
Ja, also ganz spannend fand ich da bei meiner Recherche, dass tatsächlich die asiatischen Länder das schon länger praktizieren, also schon teilweise seit den 1920er Jahren. Dort gibt es schon immer den Menstruationsurlaub oder die Möglichkeit, sich freizunehmen, wenn man menstruiert. In Europa ist jetzt Spanien das erste Land, das hat vor 2 Jahren den Menstruationsurlaub eingeführt, also einfach gesetzliche Tage, die man sich freinehmen kann, um dort eine Pause zu machen, wenn man eben betroffen ist und eine Belastung verspürt, was ja bei vielen Frauen der Fall ist. Ja, und in Deutschland sind wir noch weit davon entfernt, dass es gesetzlich, oder in Österreich auch, dass es gesetzlich verankert ist. Aber einige Unternehmen machen das einfach schon auf freiwilliger Basis. Also es gibt zum Beispiel ein Unternehmen in Berlin, Einhorn, heißt das, ist das ein Hersteller von Hygieneprodukten und Kondomen. Die haben ganz freie Arbeitszeiten, also da kann man quasi morgens entscheiden, bin ich heute fit, bin ich nicht fit, und sich dementsprechend anpassen. Mhm. Aber auch große Unternehmen wie zum Beispiel Nike oder SAP sind auch Unternehmen, die zyklusorientiert arbeiten. Und im Leistungssport spielt es natürlich eine immer größere Rolle. Und das fand ich auch so spannend, ja, weil ich mir dachte, so manchmal fühlt es sich ja im Alltag auch so an, wie wenn man irgendwie einen Leistungssport erledigt. Also wenn man so einen Tag hat, wo man 5000 Dinge erledigen muss, fühlt man sich ja am Ende auch, als wäre man einen Marathon gelaufen. Und da fand ich es dann ganz spannend, auch die Erkenntnisse aus dem Leistungssport zu berücksichtigen. Und ja, da, die Sportlerinnen haben eben einfach bessere Ergebnisse, wenn sie zyklusorientiert trainieren.
Ja, ja, genau. Ich kann mich noch erinnern, jetzt fällt mir natürlich diese Sportlerin nicht mehr ein, aber ich glaube, es war eine sehr, sehr erfolgreiche Skifahrerin, möglicherweise Lindsay Vonn, aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Jedenfalls hat sie dann im Interview, wo sie nicht so gut abgeschnitten hat, von ihrem Zyklus erzählt. Und der Sportreporter hat verstanden, dass sie Cycling, also als wäre sie am Rad gefahren, und hat das sozusagen, hat es nicht gecheckt, was sie damit gesagt hat. Das wurde dann ein lustiges Meme auf Social Media. Aber natürlich ist es bei LeistungssportlerInnen sozusagen, liegt es ein bisschen mehr auf der Hand, weil es dort eben auch mit eingepreist wird, während man in vielen anderen erwerbstätigen Arbeiten einfach damit rechnet. Und deswegen hast du insofern wahrscheinlich schon recht, dass dass Männer und das Patriarchat das System gebaut haben, als wäre man immer, also es wäre es nur eine Frage von Entscheidung, ob man leistungsfähig ist oder nicht. Und die, die sich dafür entscheiden, die werden sozusagen in diesem System gut zurechtkommen, unter Anführungszeichen. Und die anderen müssen halt entweder nachhelfen, Tabletten nehmen, whatever, oder ins Burnout gehen, oder sie sind halt irgendwie weg. Das könnte man sich vom Sport durchaus abschauen.
Ja, also genau das Beispiel habe ich auch in meinem Buch gebracht. Es war die Skirennläuferin Michaela Schifflin.
Ah ja, genau, die war das.
Genau, und ich fand es halt auch so absurd, dass dieser Reporter, also eher an den Radsport denkt, also selbst übersetzt mit, ich bin derzeit nicht so gut in Form, weil ich nicht monatlich Rad fahre. Also hat es damit irgendwie, also es war für ihn naheliegender, als an die Menstruation zu denken. Mhm. Und also ich will ihm da gar keinen Vorwurf machen, weil das Thema einfach in der Gesellschaft so wenig behandelt wird und vor allem natürlich auch Männer sehr wenig damit konfrontiert werden, dass es natürlich naheliegender ist, für einen Sportreporter an ein Fahrrad zu denken. Und da finde ich es total wichtig, eben diese Tabus zu brechen und auch einfach Wissen anzuhäufen. Und ich merke aber zum Teil, wissen nicht mal Gynäkologinnen und Gynäkologen wirklich Bescheid, weil das auch im Medizinstudium sehr kurz behandelt wird. Und ja, also ich informiere mich tatsächlich am meisten über soziale Medien, über diese Themen. Und ja, lerne da viel, also auch was zyklische Ernährung bewirken kann, wie man einfach den Körper unterstützen kann. Da gibt es viel Wissen, aber eben weder in Schulen noch irgendwie zugänglich für die breite Gesellschaft. Das finde ich wirklich erschreckend.
Ja, man möchte immer meinen, es sind 50% aller Menschen davon mehr oder weniger ja betroffen oder in unterschiedlichen Phasen. Aber es ist trotzdem, es ist in der Gendermedizin übrigens ganz ähnlich, so lange ignoriert, bis es quasi nicht mehr geht. Und dann arbeitet man noch ewig lang mit Ergebnissen von noch Männern. Und erst irgendwann kommt es dazu, dass es sowas Ähnliches gibt wie einen Versuch eines Ausgleichs. Und das ist in dieser Thematik sicher ganz ähnlich. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Thema Arbeiten, weil jetzt hätte ich verstanden, dass sowas wie ein Menstruationsurlaub, also eben, dass man sich in den Tagen der Regelblutung einfach irgendwie frei nehmen kann. Und das läuft aber nicht auf mein Urlaubskonto, sondern das kommt extra dazu. Das kriegen Frauen extra dazu. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das war quasi der Optimalfall. Und natürlich auch, dass man schon während des ganzen Zyklus auch darauf achtet, wo bin ich gerade. Also dass man vielleicht auch in den Wochen vorher ein bisschen langsamer macht und eben Präsentationstermine, ja, best-case-mäßig auf den Eisprung legt. wo es einem einfach leicht fällt und wo man gerne nach draußen geht. Aber ich meine, das ist natürlich auch, ja, in vielen Jobs eine sehr große Utopie.
Ja, und würden sich dann nicht Männer zu Recht ungleich behandelt fühlen? Ich stelle es nur mal in den Raum, dann kriegt dann jemand mehr Urlaub oder kann sich die Arbeitszeit oder sozusagen das Arbeitspensum so einteilen, damit es zum Zyklus passt. Und jetzt haben Männer halt jetzt in dem Fall quasi keinen Zyklus und deswegen gelten für die diese Sonderregeln dann nicht. Denkst du, dass das überhaupt umsetzbar wäre?
Natürlich, da wird natürlich sofort rebelliert werden. Aber die gute Nachricht ist, dass Männer auch einen Zyklus haben. Mhm. Der ist nur wahnsinnig wenig erforscht. Also da gibt es momentan fast keine Daten dazu. Aber ja, also sowas müsste natürlich für alle Geschlechter gelten, dass man einfach sagt, man arbeitet in seinem eigenen Flow, in seiner eigenen Power. Deswegen finde ich dieses System von Einhorn so spannend, dass dann wirklich jeder und jede morgens gucken kann, was will ich heute machen, was schaffe ich heute? Und sich das so aufteilt und das jetzt nicht nur auf die Menstruation bezogen ist, sondern einfach allgemein. Also es gibt ja auch andere Dinge, von denen wir abhängig sind. Manchmal ist man krank, manchmal fehlt einem im Winter das Sonnenlicht und man ist nicht so fit. Also es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Faktoren, die uns als Menschen beeinflussen. Und ja, auch Dinge aus dem Privatleben können ja manchmal einfach viel Energie kosten. Und wenn auf sowas generell einfach Rücksicht genommen wird, da ist halt dieses zyklische Arbeiten quasi der erste Schritt in so eine Achtsamkeit rein.
Mhm. Also bei Einhorn gilt das eben für alle. Das ist jetzt nicht nur für Frauen.
Genau.
Ja, okay. Ja, ich finde es interessant, dass du sagst, das war in Japan ist das schon länger so, dass es eben diesen Menstruationsurlaub zum Beispiel gibt, weil man sozusagen auf der anderen Seite ja immer die Produktivität entgegenhalten könnte. Und man könnte sagen, Europa ist an sich schon lange nicht mehr sehr produktiv. Wir haben alle ein Wachstumsproblem und wir haben sozusagen Asien im Nacken, weil die ganz andere Produktionsrhythmen und damit auch Ergebnisse an den Tag legen. Und es ist ja derzeit immer so die Diskussion, auch zum Thema Arbeit, wie schaffen wir mehr Wachstum, aber auch mehr Produktion und sind wir nicht in Europa alle in dieser großen sozialen Hängematte und werden deswegen links und rechts von den Weltmärkten überholt? Wie passt denn das Konzept zum Beispiel dieses zyklischen Arbeitens für alle in so eine globalisierte Welt, wo man natürlich schauen muss, nicht abgehängt zu werden?
Also es gibt Studien, die nachweisen, dass Menschen, die in diesem zyklischen Modell arbeiten, bis zu 80% weniger Krankheitstage haben. Weil wenn du einfach in deinem Rhythmus und in deiner Energie bist, dann muss der Körper dich quasi nicht mehr ausbremsen, indem er dich einfach ganz ausnockt und du kommst nicht mehr in diese Erschöpfung rein, in der dich dann ein Infekt einfach umhaut. Das heißt, schon allein deswegen ist es für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen spannend, weil du dir einfach wahnsinnig viele Krankheitstage darüber sparen kannst. Ja, und ich würde jetzt aber, tu mir so ein bisschen schwer, jetzt zum Beispiel Japan als Vorbild zu nehmen dafür, weil ich habe auch Quellen gefunden, in denen geschrieben wurde, dass zum Beispiel die Vorgesetzten berechtigt sind, die Hygieneprodukten der Angestellten einzusehen, um das quasi nachzuweisen. Und ich finde, das klingt jetzt maximal unsympathisch.
Ja, und Japan ist insgesamt ein bisschen schwierig, sich zum Vorbild zu nehmen, selbst wenn sie diesen Urlaub haben, weil ja die Arbeitsbedingungen in Japan, in den meisten japanischen Großstädten und deswegen auch in den großen Unternehmen so schlecht sind, und das Leben dabei so teuer ist, dieses Cocooning und diese, okay, ich muss mich auf mich allein konzentrieren, weil ich habe gar nicht mehr die Energie, sozial irgendwas anderes zu machen, deswegen entscheide ich mich für Arbeit, Arbeit, Arbeit und dann schlafen, schlafen, schlafen. Also Japan ist insgesamt nicht so ein gutes Vorbild, auch wenn sie diesen Urlaub da eingeführt haben, finde ich.
Ja, also bin ich auch so. Also ich finde, Japan ist eher ein Beispiel dafür, was so ein ganz hohes Leistungsdenken, also was für einen Druck das erzeugt. Und ja, also da sehe ich ganz viele negative Folgen, von denen wir eigentlich ganz weit wegkommen sollten.
Aber du sprichst auch noch von anderen weiblichen Qualitäten, die sozusagen die Arbeitswelt insgesamt ein bisschen shiften könnten. Unter anderem habe ich da gelesen von Intuition oder auch Solidarität. Und ich habe mich nur beim Lesen gefragt, warum du da so einen genauen Geschlechterunterschied machst. Weil ich finde gar nicht, dass das so weibliche Qualitäten sind. Jetzt, also kann man sagen, sie werden weiblich gelesen im Sinne von zugeschrieben. Aber ob es nicht ein bisschen exkludierend ist, weil ich kenne halt auch viele Männer, die eine super Intuition haben. Aber wie meinst du, dass diese Qualitäten von Frauen so gut sein könnten?
Ja, also das ist so ein bisschen ein Problem, das ich auch am Anfang meines Buches beschreibe, dass wir einfach diese Begriffe haben und die sehr schnell in die Irre führen. Also sehr schnell denken wir bei weiblichen Eigenschaften an Frauen und also vergessen, dass diese Eigenschaften einfach alle Menschen innehaben. Also jeder Mensch hat weibliche und männliche Eigenschaften in sich. Wir haben die einfach so benannt in unserer Kulturgeschichte und deswegen habe ich mich auch für die Begrifflichkeiten entschieden, weil die einfach so geläufig sind und ja, uns so bekannt sind. Aber es soll keinesfalls in die Richtung gehen, Frauen sind so und so und Männer sind so und so, sondern ich möchte einfach aufzeigen, was hat das Patriarchat mit diesen Eigenschaften gemacht und ja, eben diese Eigenschaften, die wir als weiblich kennen, also zum Beispiel die Intuition, wird einfach abgewertet im Gegensatz zum Rationalen, was einfach lange Zeit den Männern zugeschrieben wurde. Also über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg waren Männer diejenigen mit dem größeren Verstand und dem größeren Intellekt. Das finden wir in den Schriften von Platon und Aristoteles. Also es fängt in der Antike an und geht ja dann über die gesamte Zeit, finden wir überall Beispiele davon, in denen Frauen abgewertet wurden, weil sie nicht den Intellekt eines Mannes haben. Ja, und auch heute gibt es da noch Befürworter dafür. Deswegen habe ich mich einfach entschieden, bei diesen Begriffen zu bleiben, auch wenn das natürlich missverständlich aufgenommen werden kann.
Mhm. Aber was du ja meinst, sozusagen dahinter oder darüber ist, dass diese Fähigkeiten oder Qualitäten, jetzt geschlechtsneutral gesprochen, dass diese Qualitäten unser Arbeiten miteinander in einem Kontext einer Erwerbsarbeit eigentlich einen positiven Impact haben könnten oder auch haben. Und vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern, warum es denn um Solidarität und Intuition gehen sollte.
Ja, also dadurch, dass wir eben so lange im Patriarchat gelebt haben und so verinnerlicht haben, dass diese in Anführungszeichen männlichen Eigenschaften höher bewertet wurden, dadurch ist das ganze System einfach aus der Balance geraten. Also alles, ja, was eben männlich konnotiert ist, hat einfach einen höheren Wert in ganz vielen Köpfen. Wir haben das auch so gelernt, dass eben Vernunftsentscheidungen besser sind als Bauchentscheidungen, dass man Dinge argumentieren muss, dass man in einen Konkurrenzkampf geht, wenn man auf den Arbeitsmarkt geht. Also da gibt es schon allein ganz viele Sprachbilder dafür. Zum Beispiel die Karriereleiter ist ja so ein Bild, das ich auch sehr männlich finde, weil es einfach straight nach oben geht. Und wenn du einen falschen Schritt machst, dann fliegst du nach unten und du musst also wirklich mit einer Ellenbogenmentalität deinen Platz behaupten. Und ja, da dachte ich mir, wir brauchen einfach neue Bilder, die sowas gar nicht mehr, so ein Denken gar nicht mehr zulassen. Ja, und habe mich dann für die Karriere-Achterbahn entschieden, weil ich finde, heute gehen Karrieren einfach kreuz und quer und rauf und runter. Und auch das ist eine gute und eine erfolgreiche Karriere. Und wir müssen nicht mehr in diesem Bild der Karriereleiter denken und uns da verhaften. Ja, und ich denke, dann profitieren wir auch wirklich alle davon, wenn diese Balance wiederhergestellt wird und wenn dieses Weibliche einfach eine Aufwertung erfährt. Also ich finde, die Lösung, das Patriarchat zu beenden und zu sagen, wir machen jetzt einfach alles, was Frauen machen, groß und werten alles ab, was Männer machen, was ja in feministischen Diskursen oft passiert, dass das Männliche einfach sehr negativ bewertet und bekämpft wird, finde ich, ist für mich keine Lösung. Also ich möchte mit Männern arbeiten und ich lebe auch mit Männern. Also ich habe 3 Söhne, ich habe einen Partner, ich lebe mit 4 Männern zusammen und ich möchte mit diesen Männern in einer guten Gemeinschaft, in einer liebevollen Gemeinschaft leben. Und auch im Arbeitskontext möchte ich nicht gegen Männer kämpfen oder ja, irgendwas zunichte machen, sondern ich möchte, dass das Weibliche einfach auf die gleiche Ebene kommt. Und deswegen war das mein Ansatz, den zu wählen und zu sagen, wir müssen diese abgewerteten Eigenschaften, müssen wir wieder so wichtig und so gut machen, auch im Care-Bereich. Also auch die Care-Arbeit braucht so eine Aufwertung, dass sie einfach auf Augenhöhe mit der Erwerbsarbeit mithalten kann. Und dann, finde ich, dann haben wir ein harmonisches Miteinander und eins, das nicht im Krieg und im Kampf steht.
Ja, ich meine, das ist total nachvollziehbar und diese Geschichte mit der Balance, das wird in deinem Buch auch behandelt. Du sprichst ja auch mit Wissenschaftlerinnen, wie mit der Wirtschaftspsychologin, ich glaube Stefanie Pils oder Pils, glaube ich, heißt sie, die von femininer und maskuliner Energie spricht. Und auch das ist nicht so binär geschlechtlich gemeint, sondern einfach nur, dass es unterschiedliche Ansätze sozusagen dazu gibt, welche Seite stärker gefördert wird und welche, und daraus ergeben sich dann so stereotype Zuschreibungen auch. Und leider Gottes werden Kinder auch heute noch genauso stereotyp gefördert. Also meine Kinder sind jetzt zwar schon 13, aber das ist noch nicht so lange her, da waren sie noch nicht so alt. Und in jeder Ausbildungsstätte sozusagen, also vom Kindergarten angefangen, über die Volksschule und jetzt halt in der im Gymnasium. Es ist unfassbar, wie wenig sich auch für eine nächste Generation hier entwickelt, wenn man auf öffentlichen Schulen ist, also in sozusagen, wo die Mehrheit der Kinder in die Schule geht, nicht mit extra Privatschulen, die einen eigenen Ansatz haben, die gibt es sicher. Aber für die Mitte der Gesellschaft ist auch die nächste Generation jetzt wird schon wieder vorbereitet, um genau in diese Rollenmuster hineinzuschlüpfen. Deswegen tue ich mir mit dieser Utopie insgesamt ein bisschen schwer in deinem Buch, weil sie mir an vielen Stellen so, ja, natürlich, wer würde sich das nicht wünschen, aber sind wir nicht, also ist es nicht eigentlich schon ein bisschen Science Fiction, was du dir da überlegt hast?
Naja, das ist ja das Schöne an der Utopie, dass sie irgendwie groß gedacht ist. Und ich denke, wenn wir uns keine Utopie ausmalen, dann haben wir ja keine Ziele. Also im jetzigen Zustand zu verharren, finde ich, ist keine akzeptable Gangart. Und deswegen stecke ich mir lieber hohe Ziele und gehe in kleinen Schritten drauf zu. Und dann findet man ja auch ganz viele Möglichkeiten, also wie man das irgendwie umsetzen kann und irgendwie gestalten kann. Da kommt dann so eine Kreativität auf. Also deswegen finde ich es ganz schön, einfach so einen großen Raum aufzumachen für Veränderung. Und natürlich wird das wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr flächendeckend für alle Menschen erreichbar sein, ganz klar. Aber wenn es nur 10 sind, die irgendwas mitnehmen oder 100, die irgendeine Inspiration finden, dann ist das doch schon eine bessere Welt, wie wenn man nicht so groß drüber nachdenkt.
Ja, da hast du natürlich total recht. Jetzt frage ich dich abschließend noch, weil du ja 3 Söhne hast, wie du gerade gesagt hast. Und ich mir immer denke, ich habe nur Töchter, warum sind eigentlich die Söhne, auch die ganz Jungen, die Kindersöhne, warum sind die nicht anders erzogen? Warum wirkt das nicht, diese Erkenntnisse und Erfolge auch des Feminismus, warum sickert das da nicht hinein in den Umgang, in die Führungsverantwortung von Müttern jetzt einmal in erster Linie, weil eben die immer noch den Großteil der Care-Arbeit machen. Wie machst du es denn selbst?
Also ich glaube schon, dass es ja einen anderen Umgang mit Söhnen gibt als jetzt noch vor 20, 30, 50 Jahren. Es wird in vielen Familien darauf geachtet, dass Kinder eben nicht mehr in rosa und blau gekleidet werden, sondern in vielen Farben, dass Jungs auch rosa anziehen dürfen oder sich Spängelchen in die Haare machen dürfen und so. Das war jetzt zum Beispiel in meiner Kindheit noch überhaupt nicht denkbar. Mhm. Und auch die Spielsachen werden ja für alle Geschlechter irgendwie geöffnet, dass Mädchen auch mit Autos spielen und Jungs auch mit Puppen oder so. Das ist halt heutzutage zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege, sehr klar, dass man das so macht. Und ich finde, das hat auch Wirkung und Auswirkungen auf die Kinder, zum Glück. Ja, und ich fand es aber auch ziemlich spannend zu beobachten, dass meine 3 Jungs zum Beispiel gar kein großes Interesse an diesen Spielsachen hatte. Also mit Puppen gespielt haben bei uns einfach, hat keiner, obwohl sie da waren, obwohl ich sie auch immer wieder aktiv angeboten habe und auch selber in eine Interaktion gegangen bin, sind meine Kinder eigentlich, sobald sie krabbeln konnten, halt immer zu den Autos und den Bällen gekrabbelt. Also haben sich sehr stereotyp verhalten. Und das fand ich total spannend, das zu beobachten und merke auch jetzt, also für Jungs und Mädchen natürlich auch, ist es auch wahnsinnig wichtig, sich zu identifizieren und aufzuwachsen mit relativ klaren Rollenbildern. Also schon im Kindergarten fängt es ja dann an, dass man sich in Mädchen- und Jungsgruppen aufteilt. Und ja, da kann man als Eltern sehr viel dagegen argumentieren und sehr viel dagegen sprechen. Aber ich glaube, für die Entwicklung ist es auch ein Stück weit wichtig, diese Rollenbilder zu erlernen und dann kann man sie vielleicht später wieder verlieren. Also mein ältester Sohn ist jetzt auch 14 und da merke ich, dass es ja in bestimmten Bereichen einfach meine feministische Erziehung dann fruchtbar war. Also er kam zum Beispiel neulich nach Hause und meinte, dass eine Mitschülerin ihre Periode bekommen hätte im Unterricht und sie nicht wusste, was sie machen soll. Und er ist dann mit ihr zum nächsten Drogeriemarkt gefahren und hat mich von dort aus angerufen und hat gesagt, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt Tampons kaufen oder da binden? Weil sie weiß es nicht. Und sie konnte mit ihrer Mutter offensichtlich da nicht drüber sprechen. Und ich habe halt mit meinen Jungs da ganz offen drüber gesprochen. Und also ja, offensichtlich war es so sichtbar, dass dieses Mädchen sich an meinen Sohn gewandt hat in dieser Lage. Mhm. Und dann dachte ich, das ist doch eigentlich total schön, wenn es solche Beispiele dann eben gibt. Das hat mich irgendwie total bestärkt und gefreut.
Ja, das ist wirklich total schön. Und du gibst mir an der Stelle auch ein bisschen Hoffnung, weil ich verliere sie gelegentlich ein wenig, wenn ich mir das zum Thema Rivalität und Stärke-Demonstration, was da am Schulhof abgeht. Aber liebe Veronika, ja, vielen Dank, dass du das jetzt am Schluss noch geteilt hast. Das hat mich jetzt noch ein bisschen aufgerichtet. In der Sache ist deine Utopie und meine Realität sind auch ein bisschen auseinander, aber so soll es sein. Es ist schön, dass es solche Ideen auch in Schrift gefasst gibt und dass man sich darüber auseinandersetzt. Vielen herzlichen Dank, dass du das gemacht hast.
Ja, danke dir. Und ich hoffe, dass sich diese beiden Felder irgendwie irgendwann angleichen werden und man immer weiter aufeinander zugeht. Das wäre natürlich schön.
Ja, genau. Nur nicht aufhören mit den Utopien. Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin eine utopische Woche im besten Sinn. Alles Liebe und Baba.